Moin, Robin. Wir
Moin.
beide. Moin. Sagt man auch Moin, wo du bist? Wo bist du überhaupt?
Ich bin in Bayern, aber ich komme aus Berlin und da sagen viele auch manchmal Moin.
Ah, okay. Also du bist im Ausland sozusagen. Du bist von Berlin ins Ausland gezogen.
Sozusagen, ja.
Super. Also, Robin, du und ich, wir sprechen heute über Schmerzen und Schmerzen im Fuß. So, ich
Genau.
werde ganz auf den Fuß einwerfen. Du wirst ganz viel über Schmerz erzählen. Aber erklär doch erstmal oder erzähl doch erstmal, wer du bist, wo du herkommst, was du machst.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich
Gerne.
sehr. Ich bin der Robin Nürnberg. Ich bin Physiotherapeut und Schmerzcoach und Online-Coach und habe mir zur Aufgabe gemacht, über soziale Netzwerke, vor allem wie Instagram, aufzuklären über das Thema Schmerz. Schmerz ist ein sehr sensibles Thema. Da habe ich selber sehr viel, ich sag mal, Fehlwissen oder Falschaussagen gelernt. Und was so ein Falsch- oder Fehlwissen auslösen kann, das habe ich erst mit der Zeit gelernt, als ich mich selber mit der Thematik beschäftigt habe und Literatur gelesen habe. Und weil es eben so viel anrichten kann, ja, in Bezug auf Kosten, in Bezug auf das Leid eines Menschen, wenn man nicht genau Bescheid weiß über den Schmerz, war es mir so unangenehm, dass ich mir gesagt habe, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich das nach außen tragen, jetzt muss ich vor allem jungen Physios auch zeigen und sagen, was manchmal in der Ausbildung nicht so gut läuft und nicht so up to date rübergebracht wird und was man besser machen kann. Ja. Und
Fühlt es sich
neben
für
die,
dich manchmal, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber
ja.
fühlt es sich für dich manchmal so an, weil du gerade schon Social Media und sowas erwähnt hast, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist, über Schmerz aufzuklären?
Voll. Also vor allem am Anfang, wenn du noch nicht viel Reichweite hast, da denkst du, du hast einfach überhaupt gar keine Macht dagegen, an Fehlinformationen durch Social Media strömt. Je mehr Follower du bekommst, desto mehr Impact bekommst du auch gefühlt. Aber vor allem jetzt so mit 1000 Followern oder knapp über 1000 Followern habe ich gedacht, eigentlich, ob ich jetzt einen Post schreibe oder nicht, das verändert nicht so viel. Aber die Bubble wird immer größer. Ja, man bekommt immer mehr Reichweite auch mit der Zeit und dann wird das alles auch leichter, definitiv.
Also ich habe ganz klar auch durch deine Arbeit und auch noch dem einen oder anderen Account bei Instagram wirklich angefangen, mich mehr über Schmerz zu informieren und wirklich auch drüber nachzudenken. Also mir gab das tatsächlich echt einen guten Gedankenanstoß. So, ich habe schon immer gedacht, so, es ist irgendwie zu komplex, ich komme in der Praxis nicht hinterher. So, also es war schon so ein bisschen so, irgendwas muss da noch sein. Aber erst so durch diese Arbeit, die Aufklärungsarbeit, die du machst und auch Kollegen von dir machen und sowas halt, das gab mir auch den Anstoß. So,
Das
gell?
heißt, du warst selbst auch relativ lang mit dem
Ja.
alten Stand beschäftigt zum Thema Wissenschaft und
Ja.
Forschung,
Ja.
was Schmerz anbelangt.
Absolut. Und hing da richtig fest und habe gemerkt, dass ich in der Behandlung überhaupt nicht weiterkomme. Aber wir sind noch beim Vorstellen, Robin. Entschuldigung.
Ja, ein
Ich
bisschen abgeschweift.
Genau.
Ja, also im Zuge dessen in der Aufklärung ist mir die Idee gekommen, dass ich ein Buch schreiben könnte und habe mich dann gute 2,5 Jahre hingesetzt und alles, was ich bisher gelernt habe, zusammengefasst, versucht, laiengerecht niederzuschreiben und habe dann das Buch Deutschland behandelt Schmerzen falsch veröffentlicht. Und ich hoffe einfach, dass durch dieses Buch auch vor allem nicht nur Fachkräfte, weil ich habe ja im Ansatz eigentlich Fachkräfte aufklären wollen. Ich wollte jetzt aber mit dem Buch vor allem auch Laien erreichen. Dass Laien verstehen, was ist eigentlich das Problem, wenn ich zum Arzt gehe und ja, wenn ich von einer Behandlung zur nächsten renne und irgendwie keinen wirklichen aktiven Plan in die Hand bekomme. Und ja, wie funktioniert Schmerz überhaupt im Grunde? Ja, und das ist sozusagen meine Intention gewesen dabei. Darüber hinaus biete ich auch noch Online-Coaching an. Schmerz-Coaching, das klingt jetzt erstmal komisch, aber im Grunde beinhaltet es einfach Aufklärung und Edukation über Schmerzmechanismen, um das halt besser zu verstehen und dann auch entsprechend darauf reagieren zu können.
Also du coachst Patienten oder Kunden dann sozusagen. Das sind jetzt keine Fachkräfte, die sich bei dir melden, sondern das sind ja Menschen, die unter Schmerz leiden.
Genau, das sind Klienten, die unter Schmerz leiden. Und das ist zwar keine Physiotherapie, aber das ist quasi Online-Coaching und Personal Training. Aber es gibt nichts, was man nicht auch über Online-Coaching und Personal Training genauso gut erreichen könnte oder verbessern könnte.
Absolut. Ich hatte jetzt gerade durch Zufall am Mittwoch mein allererstes Online-Coaching mit einer, also einer Fußpatientin sozusagen. Okay. Und ich bin da einfach ins kalte Wasser gesprungen. Die hat mich angeschrieben, hat gesagt, du, ich finde hier keinen und ich brauche unbedingt und so. Und ich fand es echt spannend, dieses Medium, dass du kannst nur über Sprache gehen und der Patient muss was tun auf der anderen Seite, gell? Du kannst da nicht irgendwie Hand anlegen und sagen, jetzt lehnen Sie sich mal zurück, ich übernehme mal ganz kurz, sondern du musst den in die Aktivität irgendwie bringen, gell?
Voll, das ist ja das Geile.
Ja, genau.
Und du machst das jetzt auch, also du fängst auch damit an jetzt gerade?
Ja, das ist so ein bisschen, also ich hatte die Idee ein bisschen länger schon, irgendwie sowas zu machen, weil ich doch immer mal wieder über Instagram angeschrieben werde und dann kriegt man einen riesen Text über, wie es denjenigen geht und was die schon alles hinter sich haben. Und dann fragen die, ja, kennst du jemanden in meiner Nähe? Und tatsächlich, nein, meistens nicht. Meistens einfach nicht. Und dann fragen die nach Online-Coaching und so. Und dann habe ich erst so ein bisschen, ah, nee, und ich weiß nicht. Und ob ich das zeitlich alles auch schaffe. Und irgendwie war dann diese eine Anfrage. Und ich habe gesagt, ey, komm, warum nicht? Also wenn es dir jetzt immer, wenn es immer an dich herangetragen wird, manchmal muss man ja auch einfach eine Situation, die an einen herangetragen wird, einfach annehmen. Uns umsetzen, uns ausprobieren. Und das hat sehr gut geklappt. Also mit Voranamnese und danach Trainingsplan über Fußübungen schreiben und sowas halt. Also ich war echt positiv.
Das glaube ich sofort. Und das geht auch vor allem so gut, weil gerade bei Schmerz, jetzt mal unabhängig in welchem Körperbereich, ist ein Selbstmanagement eigentlich die entscheidende Sache. Also dass man lernt, den Plan halt selber für sich umzusetzen, tagtäglich. Und da ist diese Situation des Coachens schon fast besser für geeignet über online, weil der Patient fällt nicht in die, oder die Patientin verfällt nicht in die Situation, sich einfach zurückzulehnen, wie du es gesagt hast, und sich zu entspannen und die Verantwortung abzugeben, sondern es ist Selbstverantwortung gefragt.
Ja.
Und deswegen ist es so geil.
Ja, absolut. Sollen wir gleich mit dem Thema Schmerz anfangen?
Sehr, sehr gerne.
Kannst du einmal, also einmal noch ganz kurz zum Verständnis, wir machen das heute ganz einfach. So wenig Fachbegriffe wie möglich und so weit, also nicht so weit runtergebrochen wie möglich. Es darf gerne komplex sein. Also können alle mitkommen. Nur, dass wir halt wenig Fachbegriffe benutzen, sodass halt auch die Laien der Zuhörer das gut verstehen. Kannst du uns einmal erklären, was Schmerz ist?
Ja, ich darf mich da trotzdem auf die International Association for the Study of Pain beziehen. Die Definition ist eigentlich relativ leicht. Und zwar ist Schmerz eine sensorische oder emotionale Erfahrung, die mit potenziellen oder tatsächlichen Gewebeschaden in Verbindung steht oder dieser ähnelt. Mhm. Ja, oder mit anderen Worten, Schmerz ist das, was ein Patient sagt, was es ist und was er fühlt. Ja, das heißt, man sollte auch wieder nach dieser Vereinigung für die Studie von Schmerz, was der Patient sagt, anerkennen. Ja, und die Erfahrung quasi oder den Erfahrungsbericht über seinen Schmerz anerkennen und respektieren.
Ja. Mhm. Und wodurch können Schmerzen entstehen?
Schmerzen können entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Ja, wir haben Faktoren oder Informationen, besser gesagt, die aus der Peripherie kommen, also aus der Ferne vom zum Beispiel Fuß, wenn wir schon da sind, die ganz viele Informationen in Nerven nach oben schicken, beispielsweise übers Rückenmark nach oben schicken zum Gehirn. Und dort gibt es nochmal viele Verarbeitungsprozesse, die dann dazu führen können, dass im Endeffekt dieses Gefühl Schmerz entsteht.
Also zum Beispiel, man tritt auf den Nagel, ja, mit der Fußsohle und dann signalisiert, wird nach oben ans Gehirn signalisiert, ey, da unten ist Gefahr. Ja. So, und das Gehirn reagiert dann natürlich mit einer motorischen Antwort oder mit Schutz und was auch immer.
Mhm. So, gell? Manchmal, also manchmal ist die, sind diese Informationen, die von unten kommen, nicht ausreichend oder notwendig, damit eben dieses Gefühl Schmerz entsteht. Das ist auch ganz interessant.
Genau, also das sozusagen, dass der Körper, und wo passiert das? Passiert das im Gehirn oder ist das schon auf Rückenmarksebene, dass nicht genug Reize sozusagen da sind, dass das überhaupt nicht erst weitergeleitet wird, dieser Reiz ans Gehirn? Weißt du, was ich meine, oder war das jetzt gerade zu komisch?
Naja, weitergeleitet wird es wahrscheinlich immer, es sei denn, du hast jetzt eine neurologische starke Erkrankung, aber die Intensität, in welchem Ausmaß quasi diese Informationen nach oben geschickt werden, wie stark oder scharf die nach oben geschickt werden, das kann variieren. Das kann mit Prozessen im Rückenmark zusammenhängen, wie du schon gesagt hast. Dort ist ja eine Umschaltstelle quasi für die ganzen Informationen, die nach oben gehen. Da kann das entweder gedämpft werden schon mal, dieses Signal, oder nochmal verstärkt werden. Das kommt ganz darauf an. Mhm. Ja, aber letztendlich, auch wenn es sehr scharf und sehr stark nach oben geschickt wird, ist trotzdem das Gehirn, der Boss, zu sagen, okay, diese Informationen veranlassen mich jetzt, ein beschützendes Gefühl zu erzeugen, wie zum Beispiel Schmerz.
Da können wir gleich noch mal ganz kurz einsteigen. Ich habe dieses hier von Mosley, habe ich mir auch einige Sachen, also dieses Buch Schmerz verstehen natürlich, das fand ich super. Und dann auch seine ganzen YouTube-Geschichten angeguckt. Und der sagt ja ganz klar, es gibt sowas wie Schmerzgedächtnis nicht. Es gibt sowas wie Schmerzneuronen, also Nervenbahnen, die sozusagen Schmerz signalisieren, sondern das ist, sind Gefahreninformationen, die signalisiert werden.
Ja. So, richtig, gell? Also es gibt keine Schmerzrezeptoren, das hört man immer so oft, aber de facto existiert sowas nicht, weil über Schmerzrezeptoren zu reden wäre in dem Kontext genauso sinnvoll, als wenn man in Bezug auf Angst von Angstrezeptoren redet. Schmerz ist halt ein komplexer Prozess, wo mehrere Körperareale, Nervenareale und Gehirnareale betroffen sind und interagieren müssen, wie in so einem Orchester, wo man viele Instrumente hat und eine sinnvolle Musik erst dann entsteht, wenn die in genau dem richtigen Takt, der richtigen Melodie gleichzeitig spielen.
Das ist ein schönes Bild. Das ist ein gutes Bild. Und da haben wir jetzt auch schon...
Das ist, glaube ich, auch von Schmerzen verstehen, diese Metapher. Da habe ich die, glaube ich, her.
Ja, das ist ein super Buch, gell? Also ich finde es super. Du auch?
Mega.
Auch,
ja. Also Schmerzen verstehen von Lorimer Mosley und David Butler ist so ein auch laiengerechtes Buch. Mhm. Das ist mega geil zum Lesen.
Finde ich auch sehr unterhaltsam, auch mit den ganzen Grafiken, die haben und so, gell? Ja. Finde ich echt super Comics, kreativ gemacht, ja. Mhm. Wo kann Schmerz stattfinden? Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Also im Gewebe, eine Gewebeschädigung. Mhm. So, zentrales Nervensystem, Gehirn. Mhm. Das sind...
Genau, also das, der kritische Punkt oder der... Faktor, der Schmerz oder den Schmerz von Angst zum Beispiel unterscheidet. Angst ist ja auch ein Gefühl. Angst kann auch ein beschützendes Gefühl sein übrigens. Mhm. Bloß Schmerz kann im Vergleich zu Angst an einem bestimmten Ort gefühlt werden. Ja, mhm. Man kann nicht Angst im Fuß haben. Das geht nicht.
Das stimmt.
Man kann Angst um seinen Fuß haben. Aber Schmerz im Fuß ist halt, also an einem bestimmten Ort, das ist das, was den Schmerz unterscheidet von anderen Gefühlen.
Was ja auch Sinn macht, um einen gewissen Bereich zu schützen. Also absolut. So evolutionsbiologisch ist das ja sehr, sehr schlau, dass man, dass wir das so eingerichtet haben. Gut, dann machen wir nochmal so ein bisschen mit Ordnen und Sortieren weiter. Akuter Schmerz und chronischer Schmerz. Wo liegt da der Unterschied?
Ja. Der einzige Unterschied zwischen akut und chronisch liegt eigentlich per Definition bei der Dauer der Symptome. Mhm. Heißt, man redet davon oder geht davon aus, dass nach einer zum Beispiel Strukturverletzung die Heilungszeit ungefähr 3 Monate dauert. Und wenn nach 3 Monaten immer noch ein sehr starker Schmerz besteht, dann geht man immer mehr davon aus, dass es mit einer Sensibilität des Nervensystems zu tun hat und nicht mit einem Strukturschaden, der noch vorhanden ist und noch repariert werden muss.
Das gibt es aber auch ein bisschen andersrum. Also es kann auch sein, dass sozusagen ein Heilungsprozess noch im Gange ist, aber man keine Schmerzen mehr empfindet.
Genau, oder? Das gibt es auch.
Genau.
Das gibt es auch. Also es gibt auch natürlich Gewebe, was wesentlich länger als 3 Monate braucht, um zu heilen. Ja, gerade im Bereich von Bändern oder Kreuzbändern oder sowas. Ja, die brauchen dann einfach eine ziemlich lange Zeit, bis die wirklich zu 100% auch wieder geheilt sind. Und man hat aber schon wesentlich früher keine Beschwerden mehr und keine Schmerzen mehr, obwohl offensichtlich noch ein Anführungszeichen an Schaden da sein müsste. Ja. Die Sache ist die, was unterscheidet sich dann oder worin unterscheidet sich der akute Schmerz im chronischen Schmerz von den Mechanismen? Das weiß man eigentlich nicht. Also es gibt keine Evidenz darüber, dass es ganz andere Mechanismen im zentralen Nervensystem gibt nach 3 Monaten. Also ob du 2 Monate Schmerzen hast oder 3 Monate Schmerzen hast, ist vom Mechanismus für den Schmerz wahrscheinlich kein Unterschied. Ja, das heißt, man sagt immer so schön, der Schmerz, der nach 3 Monaten noch gefühlt wird, der hat nichts mehr mit einem sinnvollen, beschützenden Gefühl zu tun, wo vor Schaden gewarnt wird, sondern da wird dieser Schmerz zum eigenständigen Krankheitsbild sozusagen, wo es so eine Art Fehlfunktion ist oder Fehlsignal wird, was überbeschützend ist einfach. Aber man muss auch ganz klar sagen, es gibt keine Mechanismen, die da anders sind im zentralen Nervensystem oder im Gehirn, als wenn du ein paar Wochen erst Schmerzen hast.
Okay. Können wir da kurz einmal reingrätschen mit dem Hallux Valgus? Weil
Ja.
das ist so der, also mein Praxisklassiker. Patienten, die einen Hallux Valgus haben und seit Jahren haben und teilweise seit 2, 3, 4, 5 Jahren Schmerzen im Hallux Valgus haben,
Ja.
für die ist es so deutlich, dass dieser Schmerz im Hallux Valgus sein muss, weil der ist ja auch schief. Also die
Ja.
sehen, dass der schief ist, die wissen, das kann gar nicht gut sein und haben da ständig Schmerzen. Also die sozusagen aus dem Schmerzort wegzuholen, finde ich extrem anspruchsvoll.
Das kenne ich. Das kenne ich sehr gut. Das Problem ist, wenn man langanhaltende Schmerzen hat, dass die Wachsamkeit auf diesem Bereich einfach mit der Zeit auch steigt. Das bedeutet, man kann sich wie, als wenn man, ja, wenn man sich allein mal auf seine Fingerspitzen, seine Fingerkuppen 10 Minuten lang konzentriert, dann wird man diese Fingerspitzen, da wird man da Dinge fühlen, die man vorher noch nie gefühlt hat. Man wird das so intensiv irgendwann wahrnehmen, was da, dann kribbelt es vielleicht, wird warm oder was auch immer. Ja, und diese Verstärkung, die kann natürlich auch passieren auf lange Sicht, wenn man die ganze Zeit in einem Bereich ist, zwangsläufig, weil da vielleicht auch Schmerz ist in diesem Bereich, und man sich aber auch gedanklich immer wieder reindenkt und immer wieder darauf fokussiert und diese Wachsamkeit erzeugt. Ja, da kann der Bereich einfach wesentlich intensiver wahrgenommen werden. Und auf der Hirnrinde, da haben wir die Repräsentation unserer Körperareale sensorisch. Und da kann dann ein Fuß auch quasi wesentlich größer auf diesem Areal repräsentiert werden.
Und
Und dadurch auch mehr zu spüren sein.
dann reichen sozusagen ganz, ganz kleine Reize, um eine Riesenexplosion da oben auszulösen, so ungefähr,
Ja.
oder?
Genau, es ist ein gelernter Prozess quasi. Man kann diesen Prozess lernen, man kann Schmerz lernen, das klingt blöd, aber es ist tatsächlich so, dass der Körper immer besser darin wird, Schmerz zu produzieren. Er kann es immer schneller machen, er kann immer schneller dieses beschützende Gefühl auslösen, weil er es jeden Tag macht und er schafft es dann schon in Situationen, einen Schmerz auszulösen, die nicht mal im Ansatz irgendeine Bedrohung wären für die Struktur oder diesen Bereich.
Ja, und man muss halt auch wirklich gerade immer wieder beim Hallux Valgus, so das ist auch der Klassiker, den ich immer wieder erkläre, ist, dass es genug Patienten mit einem Hallux Valgus gibt, auch mit einem schweren, also einem moderaten oder schweren Hallux Valgus, die völlig schmerzfrei sind.
Ja,
So, die ziehen die Schuhe in
genau.
der Praxis aus und man denkt sich, okay, gut, wieder ein Hallux Valgus-Patient, dann sagt er, ich habe einen Fersensporn. Und denkt so, okay, gut, der tut gut, was ganz anderes so.
Ja.
Das finde ich halt auch spannend. Ich meine, die Leitlinien des Hallux Valgus sind ja auch genau dahin gekommen. Die haben genau das gesagt, dass das halt nicht sein muss, dass ein Hallux Valgus wehtun muss. Das bedeutet, der kann schief sein und der kann krumm sein und da können Bänder andere Zugmechanismen haben und wie die Muskulatur nicht mehr richtig funktionieren und trotzdem muss der keinen Schmerz machen.
Ja, genau so ist es. Und das gibt viel Hoffnung natürlich. Weil das bedeutet, dass die Diagnose nicht unser Schicksal ist. Das bedeutet, wir können trotz einer Diagnose trotzdem völlig belastbar und schmerzfrei werden. Das ist möglich. Ja. Und selbst wenn der Zeh genauso steht, wie er stand, als man extreme Schmerzen hat, heißt das nicht, dass es jetzt wieder Risikofaktor sein muss, de facto, dass man wieder Schmerzen bekommt. Aber man darf auch ganz klar nicht den Fehler begehen, dass man nur, weil man weiß, dass es viele Menschen gibt, die einen Hallux Valgus haben ohne Beschwerden, dass man dann denkt, okay, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum der Hallux Valgus als Schmerzfaktor eine große Rolle spielen sollte. Es gibt bestimmt durchaus Situationen, in denen die Biomechanik bei einem Hallux Valgus doch mehr eine Rolle spielt als bei anderen Menschen. Das gibt es vielleicht schon, aber das ist halt so extrem schwierig abzugrenzen für uns. Ja, da, und deswegen ist ja Schmerz auch so komplex.
Genau, das ist es. Und was ich auch, ich hoffe, wir schweifen jetzt nicht zu sehr ab, was ich immer finde, ist dieses Wörtchen kompensieren. Das wird ja ganz oft in einem negativen Kontext dargestellt. Also wenn der Zeh nicht mehr so und so doll zu bewegen ist, dann musst du kompensieren beim Gehen und dann entsteht das und das und das. Ich finde ja, kompensieren ist eine der absolut größten Fähigkeiten, die wir als Homo sapiens haben. Und wir wissen ja, über Kompensation wird immer mit so einem zeitlimitierenden Faktor gesehen. Du kompensierst und irgendwann wird es schlimm. Aber es kann ja durchaus sein, dass der Körper das einfach ständig, stetig und immer schafft.
Ja. Lass uns kompensieren mal streichen und ersetzen mit anpassen. Das finde ich viel geiler, das Wort, weil genau das Gleiche, ist, das Gleiche ist es ja im Endeffekt. Es ist eine Anpassung, eine Adaption des Körpers. Und diese Adaption ist das Geilste, was wir von der Natur mitbekommen haben, weil es ist einfach nur ein Ausdruck von dieser Selbstheilungskraft, die wir haben, oder dieser, ja, dieser unaufhaltbaren Kraft, ständig sich selber an die Umwelt anzupassen, so dass wir gut in unserer Umwelt auch leben können. Und deswegen denke ich auch wie du, es ist nichts Pathologisches, sondern eigentlich eher eine wunderbare, ein wunderbarer Mechanismus des Körpers und eine wunderbare Fähigkeit des Körpers.
Ja, aber das ist schön. Kompensation durch Anpassung, das ist gut. Das ist gut. Kommen wir zum Schmerz wieder zurück.
Ja.
Sagt uns der unterschiedliche Schmerzcharakter was? Ich weiß, ich habe in der Ausbildung, das ist jetzt auch schon zig Jahre wieder her, und das habe ich immer wieder beibehalten, was für ein Schmerz ist es? Ist er dumpf? Ist er stechend? Ist er brennend? Das irgendwie abzufragen. Sagt uns der überhaupt was, dieser Schmerzcharakter?
Ja, wenn du Schmerzen von der Charakteristik oder der Qualität abfragst, dann kann das Hinweise geben, aber das sagt noch nichts Eindeutiges leider. Wenn ein Schmerz pulsierend ist, dann kann er beispielsweise ein Hinweis darauf sein, dass ein entzündlicher Prozess mit dabei ist, also mit dem Puls zusammenkommt. Wenn er brennend ist, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass Nerven mit beeinträchtigt sind. Ja, wenn er stechend ist, kann das vielleicht auch, wenn er einschießend ist, vor allem mit einem Nervenproblem zu tun haben oder dass nervales Gewebe wahrscheinlich als Quelle dieser Information, die da jetzt gerade kommen, nach oben gesehen werden kann. So, und diese grobe Unterscheidung, die ist vielleicht hilfreich, aber man kann aufgrund der Qualität des Schmerzes jetzt nicht definitiv sagen, warum dieser Schmerz da entsteht, sondern man muss es immer im Gesamtkontext des gesamten klinischen Bildes sehen und dann als Puzzleteilchen einfach mit in die Anamnese aufnehmen.
Ja, super. Okay, gut. Also du würdest es trotzdem weiterhin immer noch, oder du machst es auch, dass du das in der Anamnese mit aufnimmst?
Genau. Und wenn es nicht erwähnt wird, dann hinterfrage ich das. Also dann frage ich das auch nochmal ab, wie die Qualität des Schmerzes ist. Genau.
Super. Lass uns mal so ein bisschen ein kleines Fallbeispiel durchdenken. Also wenn ich jetzt sozusagen einen Schmerzpatienten bei mir habe und der bei mir in der Praxis hat dieser Patient Schmerzen im Fuß. Und der hat die meistens seit Jahren. Das bedeutet, der war bei unterschiedlichen Ärzten, der war bei unterschiedlichen Physiotherapeuten. Der hat zwischendrin, keine Ahnung, vielleicht 5 Einlagen getragen, unterschiedliche. Und hat sämtliche MRT- und Röntgenaufnahmen und irgendwas und irgendwie. Und was letztendlich rauskommt, ist, er hat dann einen Knicksenkfuß, ist es meistens irgendwie eine Arthrose oder ist es meistens auch dann vielleicht ein milder Hallux valgus oder vielleicht schon ein moderater Hallux valgus. Also es ist auch irgendwas auf diesen Bildern immer zu sehen. Der Patient hat aber seit Jahren Schmerzen. Wo würdest du ansetzen?
Ja, also es kommt auch darauf an, wie viel Glaubenssätze dieser Patient hat und mit sich trägt. Denn ich erlebe nicht selten, dass, wenn man sehr offensiv aufklären möchte über dieses Thema, eine gewisse Verschlossenheit entsteht, weil man sich in seinem Kernglauben verletzt fühlt. Deswegen, wenn dieser Mensch sehr viel erfahren hat und sehr viel Glaubenssätze zu diesem Thema hat und sich damit identifiziert, dass er dort, keine Ahnung, kaputt ist und für immer Schmerzen haben wird, deswegen, dann arbeite ich auch erstmal mit diesen Glaubenssätzen. Heißt, ich versuche im ersten Schritt sehr viel Verbindung aufzubauen, therapeutische Allianz aufzubauen über Sympathie. Und das passiert eigentlich nur, indem ich erstmal zuhöre und diese Glaubenssätze und Überzeugungen erstmal nicht initial versuche, gleich wieder zu korrigieren. Dem Patienten erstmal das zu geben, was er vielleicht sich wünscht, kann ganz hilfreich dafür sein, so eine Verbindung erstmal entstehen zu lassen. Und oftmals ist es ja so, dass Patienten gerne angefasst werden in diesem Bereich, sie wollen gerne massiert werden. Und wenn ich merke, dass diese Erwartungshaltung da ist, das kann ich auch abfragen, dann geht es für mich auch tatsächlich erstmal in diese Richtung, dem Patienten das zu geben, was er möchte. So, wenn ich merke, in der nächsten Therapie, da ist schon Sympathie da, du merkst, ihr habt Themen gefunden, über die ihr reden könnt außerhalb von der Therapie, dann versuche ich langsam, aber vorsichtig mit Aufklärung zu kommen, mit Intervenierung. Ja, dann sage ich, ich habe letztens einen ganz interessanten Bericht gesehen über Patienten, die Veränderungen an dem Fuß haben, Arthrose haben, Hallux valgus haben, Veränderungen an der Plantarfaszie haben, Entzündungen an der Plantarfaszie haben, Fersensporne haben und trotzdem so oft schmerzfrei sind. Ist das nicht interessant? Und dann kann man vielleicht ein Gespräch entstehen lassen, wo eine gewisse Offenheit entsteht dafür. Und wenn man merkt, dass wenig Widerstand entsteht, wenn man darüber redet, dann kann man in die Tiefe gehen. Dann kann man anfangen auszuholen. Dann kann man sagen, ja, es ist durchaus logisch, weil der Körper ein anpassungsfähiges Ökosystem ist. Und auch egal, wie stark die Veränderung, ein gewisses anpassungsfähiges Vermögen immer bleibt bis zum Lebensende. Und da beginnt dann eigentlich die Arbeit mit der Anpassungsfähigkeit des Körpers, indem man versucht zu vermitteln, dass wenn die Belastung und die Erholung in einem ausreichenden, guten, optimalen Verhältnis da ist, dieser Befund, dieser strukturelle, der da ist, gut auch schmerzfrei ausgehalten werden oder ja vom Körper toleriert werden kann. Mhm. Ja? Genau, aber so erstmal initial, so würde ich erstmal initial rangehen.
Ja, ja. Und da ist man wieder viel bei Gesprächsführung und den Patienten verstehen und dass der sich auch wirklich gesehen fühlt und man den auch wirklich sieht. Ja. Der soll sich nicht nur so, das soll sich nicht so anfühlen für ihn, sondern das sollen wir auch wirklich tun, gell?
Ja.
Den da sehen und ihn da abholen, wo er gerade steht und was ihn beschäftigt und so. Und wenn wir schon beim Thema Glaubenssätze sind, lass uns gleich mit dem Thema Nocebos weitermachen. So. Die Fußgesundheitswelt, sage ich jetzt, Fußtherapiewelt, sage ich mit Absicht nicht, weil Fußtherapie sind nun mal Fachberufe, die das ausüben, wie den Mediziner oder den Therapeuten oder wie was halt oder so. Aber wir haben ja so ein Fußgesundheitsbubble irgendwie, da sprechen gefühlt alle mit. Also da sind Schuhverkäufer dabei. Da sind auch Barfußläufer dabei oder Barfußcoaches auch dabei. Da sind dann Leute aus dem Sanitätshaus dabei und alles Mögliche. Und ich, also ich habe das Gefühl, dieses Thema Nocebo ist so präsent. Es wird so oft auch in Social Media gepostet, wenn dein großer Zeh nicht, keine Ahnung, 65 Grad beugen kann, dann kannst du nicht richtig gehen und dann wirst du irgendwann Schmerzen im Fuß bekommen oder in einem Knie oder in der Hüfte und im Rücken oder auch so Sätze wie die logische Schlussfolgerung von einer Fußfehlstellung sind Schmerzen und sowas. Also es wird, oder es werden Tabellen aufgemacht, der Anzeichen eines Hallux Valgus oder eines Fersensporns, kommt immer der Schmerz mit dazu.
Ja.
So, es wird immer diese Schmerzapokalypse aufgebaut, diese Prophezeiung. Ich weiß auch nicht, was für eine Fähigkeit es ist, in die Zukunft zu gucken, diese Menschen haben. So, gell?
Ja, ja.
Aber ich habe das Gefühl, es vergeht irgendwie keine Form der Aufklärung ohne eine schlimme Schmerzprophezeiung in dieser Fußgesundheitsbubble. So.
Ja.
Und die Wirkung von Nocebos ist ja eigentlich belegt, richtig?
Die ist sehr gut belegt und die ist nicht nur in Bezug auf Schmerz belegt, sondern in Bezug auf sämtliche körperliche Reaktionen ist die Wirkung von Nocebos gut in der Literatur beschrieben. Was passiert bei den Sachen, die du gesagt hast, mit diesen Aussagen zum Thema zukünftigen Schmerz ist, dass einfach eine selbsterfüllende Prophezeiung entsteht, bei dem der Patient genau das macht und sich so verhält, dass im Endeffekt genau diese Einschränkungen auch entstehen durch das Verhalten.
Mhm.
Bedeutet, je mehr Überzeugungen und je mehr Beweise das Gehirn sammelt dafür, dass dieser Bereich bedroht ist oder eine Gefahr für diesen Bereich entsteht oder besteht, desto mehr wird ein Vermeidungsverhalten aufgebaut, desto mehr wird Wachsamkeit auf diesen Bereich gelenkt und desto mehr werden Verhaltensweisen erzeugt, die absolut nicht hilfreich sind für diesen Bereich eben. Und das ist dann auch der Treiber dafür, warum diese Problematik dann tatsächlich lange anhalten kann. Ja. Und da sind wir wieder in der Psychologie und deswegen ist der Nocebo einer der wichtigsten Effekte, die auch zum Teil einen voraussagenden Wert haben, gerade bei zum Beispiel Rückenschmerzen. Da gibt es Fragebögen, die evaluieren, wie hoch das Risiko ist, dass dieser Mensch chronifiziert aufgrund seiner Glaubenssätze.
Wahnsinn.
Dieser Fragebogen heißt Start Back. Und bei diesem Fragebogen werden mehrere psychosoziale Fragen gestellt, also Fragen, die abfragen, wie stark dieser Mensch sich Sorgen macht, wie stark er katastrophisiert, wie stark er sich schont, ob er sich Vermeidung in seinem Alltag hat, also das bewusst vermeidet, seinen Rücken beispielsweise zu belasten, dadurch sich zurückzieht, soziale Kontakte vermeidet und so weiter. Und daraus ergibt sich ein Risiko, dass diese Beschwerden weiterhin bestehen und chronifizieren.
Mhm.
Und genau das Gleiche gilt auch für andere Körperbereiche.
Ich fand es mit diesen Nocebos, oder ich finde es total spannend, weil ich mich selber dabei erwische, wie ich ausgebildet wurde und wie ich in Fortbildung eigentlich in Nocebos denke als Therapeut.
Okay.
So, weißt du, was ich meine so ein bisschen? Also es war immer so, bei uns in der Ausbildung, ich meine, klar, bei deiner auch, das war ja dieses, wir gucken uns junge, völlig gesunde Menschen an, nämlich unsere Klassenkameraden und sagen, was an denen nicht stimmt.
Mhm,
und sagen, der hat einen Fassthorax und der hat eine Hohlkreuztendenz und bla bla bla. Also wir sind so ein bisschen gedanklich, habe ich das Gefühl, oder ich bleibe mal nur bei mir, ich habe das Gefühl, dass ich gedanklich dabei bin, diese Schwachstelle zu finden und sie vorauszusehen, was sie irgendwann für Beschwerden bringen möchte. Also ich finde es, für mich ist es wirklich eine kognitive Leistung, nicht in Nocebos zu denken.
Ja, okay. Und das ist ja schon krass, dass es so sein muss, ne? Dass man sich quasi so zurückhalten muss, nicht in diese Muster zu verfallen, die einfach nur, im Grunde ist es ein Krankquatschen. Du quatschst den Patienten krank dadurch. Du sagst ihm, ich weiß noch selber, als ich in der Ausbildung war und wir haben so einen Patella-Druck-Provokationstest gemacht. Ich weiß nicht, wie der genau heißt. Da Drückst du auf die Patella, gibst dann bei der Flexion oder so nochmal Kompression richtig drauf und möchtest da rüber testen, wie stark der Grad der Arthrose ist. Also völlig unvalider und unzuverlässiger Test eigentlich. Mhm. Ich weiß nur noch, dass ich dabei ziemlich stechende Schmerzen hatte, als das mein Kollege, mein Banknachbar gemacht hat. Und die Dozentin guckt mich nur so an und ich frage, ist das schlimm? Oder was bedeutet das jetzt? Und sie meinte dann nur so, das sieht eigentlich nicht so gut aus. Und ich wusste noch, ich habe damals Krafttraining gemacht, also Kniebeuge und so weiter, ja. Mhm. Und ich wusste noch, dass ich genau nach dieser Stunde Kniebeuge gestrichen habe aus meinem Trainingsplan, weil ich dachte, ach du Scheiße, jetzt habe ich bestimmt schon Arthrose, habe ich mir bestimmt durch die Kniebeuge immer geholt. Ja, und dann bin ich in die Vermeidung reingegangen. Also das, was im Endeffekt genau kontraproduktiv ist. Und ich hatte ja keine Beschwerden, ne? Aber bei Menschen, die Beschwerden haben, ist das halt noch fataler, die Auswirkung.
Ja, ja. Und halt, ich finde auch immer, was man sehr verantwortungsvoll umgehen soll, ist, das Wort von der Fachkraft hat halt einfach echt Gewicht. So, ja. Gell? Das ist nochmal was anderes, als wenn das irgendwie, keine Ahnung, der Maschinenbauer über den Zaun schreit, so. Aber wenn es von einer richtigen Fachkraft kommt, dann muss man wirklich, wirklich auf seine Worte achten. So.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Und deswegen ja auch mein Buch, in dem ich darüber aufklären möchte, was das eigentlich für extreme Auswirkungen haben kann.
Ja.
Wenn du den Nocebo-Effekt erwähnst, dann muss man eigentlich auch den Placebo-Effekt in dem Zuge erwähnen, der entstehen kann durch keinen Wirkstoff, kann ja quasi eine positive Reaktion physisch passieren. Und im Endeffekt ist ja ein Nocebo-Effekt auch wieder kein Wirkstoff oder wie beispielsweise in einer Studie, wo ein Mensch in der Kontrollgruppe Placebo bekommen hat und er war depressiv und der dachte, ach scheiß drauf, ich nehme jetzt mit den Tabletten, die er da, wo er dachte, das wären keine Placebos, das Leben und hat dann irgendwie 10 Tabletten geschluckt und ist dann kollabiert. Und
Wahnsinn. Hat
dann Krankenwagen gerufen und so und dann ist der ohnmächtig geworden auch und so. Und nachdem er wieder aufgewacht ist, wurde dem erstmal gesagt, sie waren in der Kontrollgruppe, also das waren Placebos, da ist nichts passiert, das waren Zuckerpillen. Und der hatte aber trotzdem eine extrem krasse körperliche Reaktion, weil er davon überzeugt war, dass es eben einen Wirkstoff hat, der tödlich sein kann, wenn er ihn überdosiert.
Ja, Wahnsinn, gell? Was unsere Psyche alles kann. Und deswegen, die gehört einfach mit in unseren Behandlungsraum. So.
Voll.
Gell? Und wir müssen darauf eingehen und wir müssen, also ich bin heilfroh, ich habe ja nach meiner Physio-Ausbildung zwei, dreiviertel Jahre irgendwie in der Psychiatrie gearbeitet, als Bewegungs- und Physiotherapeutin dort. Und ich denke mir so oft, Gott, das waren harte Jahre für mich, das war auch nicht mein Job. Aber Gott, was habe ich da alles gelernt, gell? So an Gesprächsführung oder auch solche Sachen. Dir kommen ja auch manchmal, also chronische Schmerzpatienten sind ja auch oft sehr verzweifelt, gell? Und teilweise auch manchmal wütend. So, und das laden sie ja auch bei dir ab. So, du bist ja nun mal der Ort, wo das abgeladen werden soll. Also das hat ja auch eine totale Berechtigung. Und das nicht persönlich zu nehmen und sich nicht vor den Kopf gestoßen zu fühlen und so, gell? Das hilft ja auch immer und immer wieder in der Therapie mit denjenigen weiterzumachen. So.
Ja, ja? Genau.
Also
es ist, Kommunikation ist so ein zentraler Bestandteil und die Psychologie, die damit einhergeht, das ist immens wichtig.
Ja, ja. Lass uns noch mal kurz auf Biomechanik eingehen. Das ist auch so, auch der Klassiker bei uns in der Fußgesundheitswelt ist ganz vereinfachte, schöne biomechanische Erklärungsmodelle. Und wenn du, keine Ahnung, nicht so und so gehst oder dich nicht so und so verhältst oder zum Beispiel Schuhe mit Absätzen trägst, da gibt es diese schönen, wunderschönen Grafiken. Dann bei Instagram auch immer, wirst du auch schon 1000-mal gesehen haben, wenn man einen Absatz trägt, dann passiert das mit dem Knie und das mit der Hüfte und das mit dem Rücken. Und das kann ja alles nicht gesund sein. So. Wie viel Auswirkungen hat die Biomechanik auf den Schmerz?
Ja, also Biomechanik ist ein Thema, was du am besten nicht schwarz und weiß betrachtest, sondern du schaust, in welchen Situationen Biomechanik vielleicht mehr und in welchen Situationen Biomechanik weniger eine Rolle spielt für Schmerz. Was viele Leute machen oder viele Gesundheitsexperten machen, ist, dass sie Statik beispielsweise nehmen und komplett aus dem Kontext reißen und Statik völlig isoliert von irgendwelchen anderen Faktoren betrachten. Das heißt, man wird dann wie ein Bauwerk präsentiert, dass wenn irgendwo ein Bauteil schief sitzt, immer weiter kaputt oder immer mehr kaputt geht und dann irgendwann komplett kaputt ist. Wir sind aber leider keine Autos oder mechanischen Teile, die dann irgendwann kaputt sind, sondern wir haben schon am Anfang gesagt, wir sind ein Ökosystem, ein anpassungsfähiges. Und wir haben die Fähigkeit, auch an biomechanisch schwierigeren Voraussetzungen zu adaptieren. Das heißt, was man immer in Betracht ziehen muss bei Biomechanik, sind die Faktoren Belastungsdauer und Erholung und die Exposition, in der man auch ist, in dieser Stellung beispielsweise beim Fuß. Ja. Es kann gut sein, dass beispielsweise beim Hallux Valgus die Belastbarkeit im Körper für diese Stellung im C-Gelenk entsteht, wenn das Maß an Belastung und Erholung einfach passt und der Körper in dieser Position wunderbar mit entsprechenden Reizen versorgt wird, damit er sich daran anpassen kann. Das heißt, man darf es nicht schwarz-weiß sehen. Man hat einen Hallux Valgus und man hat einen nach innen knickenden Fuß und dadurch hat man das Risiko, dass es verletzt, dass man Schmerzen bekommt oder so. Sondern es hängen ganz viele andere Faktoren noch damit zusammen. Also vor allem diese Erholungs- und Belastungsfaktoren sind ganz wichtig. Und das darf nicht so isoliert betrachtet werden, wie es viele immer machen.
Ja, super. Hättest du oder hast du eine Art Appell an die Fußgesundheitswelt sozusagen, was du uns irgendwie oder was du einfach so allen, so was Kurzes, was du allen irgendwie raten könntest?
Ja, der Appell wäre, macht euren Patienten mehr Hoffnung und gebt ihnen nicht so viel Ängste auf den Weg. Und zeigt ihnen Beispiele von Menschen, die auch das Gleiche haben wie sie, aber keine Beschwerden haben und macht ihnen und motiviert sie darüber, dass sie auch da wieder hinkommen können und diese Diagnose, die sie haben, jetzt nicht ihr Schicksal ist. Das wäre so mein Appell.
Ja, ist schön. Weißt du, ich denke so die ganze Zeit im Gespräch jetzt mit dir, das ist ja fast eine Lebensphilosophie, anders an Dinge ranzugehen, gell? Wenn man sich mit dem Thema Schmerz genauer beschäftigt und wo der entstehen kann und wie man mit dem umgehen kann und wo überall noch Hoffnungen sind. Also es ist so ein, es ist viel mehr nach Ressourcen geguckt, als was alles nicht geht und so. Also
ja, genau.
So, es verändert.
Lösungsorientiert, sagen wir mal ja, so.
Genau, also therapeutisch lösungsorientiert. Genau. Aber es ist schon eine gewisse Form zu denken. Ja. Weißt du, was ich meine so? Gell? Irgendwie, also so jetzt gerade habe ich gedacht, das ist irgendwie, Jan, wie eine Lebensphilosophie.
Es ist, so. Ich nenne es auch immer liebevoll Bewegungsoptimismus, dass ich ein Bewegungsoptimist bin. Denn de facto bist du nach der Ausbildung ein Bewegungspessimist.
Ja. Ja.
Wie du es auch schon gesagt hast, du versuchst eben Fehler zu finden. Und diese Fehler sind natürlich selbstverständlich zu beheben, denn sonst hat es Folgen. Gesundheitlich. Ja. Und das genaue Gegenteil wäre aber hilfreich für alle Menschen.
Ja, super. Meine Abschlussfrage an dich. Ich möchte jeden Gast sozusagen einmal fragen, was er denkt, was ein Physiotherapeut braucht.
Ein Physiotherapeut braucht Empathie, braucht viel Motivationsvermögen, braucht Erkenntnis in Trainingswissenschaft oder in Trainingslehre. Ein Physiotherapeut Poit braucht Kommunikationsskills. Ja, und sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen.
Ja, schön. Super, kann ich hundertprozentig mitgehen. Toll, Robin.
Ja.
That's a wrap, oder?
Definitiv.
Sehr schön. Du, ich bedanke mich absolut bei dir für dieses tolle Gespräch. Waren für mich auch viele Highlights dabei. Sehr, sehr schön. Schöne Gedankenanstöße. Und
sehr gerne.
Ja, vielleicht kommt man wieder zusammen, gell?
Auch sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Ich finde es auch immer wieder interessant, schon also mit Physiotherapeutinnen zu reden, die ein bisschen mehr Erfahrung auch haben. Mhm. Und dann, keine Ahnung, wie lange arbeitest du schon?
Oh, ich bin 15 Jahre jetzt raus. Und ich bin jetzt seit 10 Jahren auf Füße spezialisiert, sozusagen.
Ja. Genau, ich finde es halt interessant, dass du sagst, du hast auch warst ziemlich lange quasi sowas wie ein Bewegungspessimist und hast dann über die Zeit der Recherche gelernt, umzudenken. Und das finde ich einfach cool, ja. Also weil viele kommen gar nicht an den Punkt, ne? Viele sagen dann an einer bestimmten Stelle, nö, ich will eigentlich auf dem Stand bleiben und will meine eigenen Glaubenssätze nicht hinterfragen.
Ja, du musst dir halt irgendwann, ich finde, in diesem ganzen Prozess, wenn du anfängst, die Sachen verstehen zu wollen, musst du halt irgendwann dir selber eingestehen, dass du irgendwann, also dass du es nicht wusstest oder dass du was Falsches wusstest. So, gell? Und ich glaube, das kann natürlich auch am Ego kratzen. Also man muss es echt schaffen, sein Ego zur Seite zu schieben und zu sagen, ja, ich habe halt nun mal mit dem gestartet, was ich hatte. Aber ich habe ja nichts falsch, also natürlich habe ich es nicht richtig gemacht, aber es war ja nicht wissentlich falsch gemacht.
Ja, genau, damit hat das nichts zu tun. Nee, nee. Du hast es ja so gelernt. Wir haben es so gelernt, ja.
Ja, genau. Sehr schön. Also, Robin, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich bei dir. Bis bald.
Danke auch. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.